Was wäre, wenn wir den Euro und den US-Dollar abschaffen und es nur noch Bitcoin gäbe? Darüber habe ich zuletzt mit dem Blocktrainer gestritten. Hier ist meine Reaction. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über mein Streitgespräch mit Roman Reher, bei YouTube bekannt als der Blocktrainer Mario Lochner. Wiederum war so gut, uns zum Streitgespräch einzuladen, also haben wir uns in Köln getroffen und ganz viel besprochen. Fast 2 Stunden geht das Streitgespräch. Wir konzentrieren uns auf 20 Minuten, in denen es um genau dieses Gedankenexperiment geht. Was wäre eigentlich, wenn wir in einer Bitcoin-Welt wären mit fester Geldmenge? Es gibt ja nun mal diese 21 Millionen Bitcoin irgendwann. Was würde das ökonomisch bedeuten? Wo wären die Probleme? Bevor wir dazu kommen und über Deflation sprechen, lasst uns erstmal über Inflation sprechen. Denn gute Neuigkeiten, die Inflation ist over, habe ich neulich in meinem Gastbeitrag beim Makroskop-Magazin geschrieben. Wer das Magazin noch nicht kennt, Makroskop steht in Traditionslinie des Post-Keynesianismus. Ich glaube, in keinem anderen Wirtschaftsmagazin gibt es auch mehr MMT-nahe Artikel als bei Makroskop. Dazu wöchentlich neue Ausgaben, wie ihr hier beispielsweise auf der Homepage dann direkt findet, und regelmäßig auch Veranstaltungen, beispielsweise am 1. November in Frankfurt am Main, ein Workshop zur ressourcenbasierten Finanzordnung für Studierende. Alle Details findet ihr hier auf Makroskop. Link zum Workshop, Link zu meinem Artikel, Link zur Website packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und das kann ich schon mal sagen, während man beim Makroskop-Magazin lesen schlauer wird und einiges über Wirtschaft lernt, ist es bei den Bitcoin-Bros eher das Gegenteil. Ich habe versucht, ein bisschen makroökonomische Logik in das Gespräch reinzubringen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Es hat wahrlich nicht immer funktioniert. Aber wir gehen mal rein.
Warum? Du hast ja auch mal gesagt, Bitcoin ist Gift für Wohlstand, für die Wirtschaft.
Ja.
Warum?
Also wir können uns ja mal vorstellen, wir hätten jetzt eine Welt, in der es keine Fiat-Währung mehr gibt.
Hartes Geld.
Hartes Geld, sondern nur noch den Bitcoin. Also ein knappes Geld.
Also die Geldmenge wäre begrenzt. Sagen wir mal Bitcoin, dann die 21, berühmten 21 Millionen. Es würde quasi, stellen wir uns das mal vor, hier, das ist quasi die begrenzte Geldmenge, oder?
Das größte Problem daran ist, dass wenn ich die Geldmenge begrenzt habe, dass der Zins, also der Preis des Geldes, fluktuiert, je nach Angebot und Nachfrage. In dem Moment, wo es viel Nachfrage gibt, zum Beispiel irgendeine Umweltkatastrophe, Corona-Pandemie, was auch immer, gehen die Zinsen durch die Decke. In dem Moment ist es für die Volkswirtschaft, für die Unternehmen, die gerade investieren wollen, die gesagt haben, Mann, ich will mir neue Maschinen anschaffen, ich habe mal kalkuliert mit 3%, die blasen diese Investitionen sofort ab, weil der Zins durch die Decke gegangen ist. Das heißt, es unterbleiben Investitionen, womöglich,
weil die sich dann natürlich nicht mehr rechnen.
Ist es sogar so, dass es sau teuer wird, dann als Staat, der dann auf diese knappe Geldmenge zugreifen muss, die also von anderen leihen muss, dass der sich extrem hoch verschulden muss, dann eben nicht in eigener Währung, sondern wie ein Privatakteur, um beispielsweise Testzentren, Impfstoffe und so weiter, das alles zu finanzieren, wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken.
So, war das sinnvoll, die ganzen Dinge zu finanzieren?
Ja, sicher.
So, der Einwurf schon, ne? Geht ja gar nicht auf die Logik ein. Der Staat braucht schnell viel Geld, wie wir zuletzt während Corona gesehen haben. Wir hätten auch das Sondervermögen Bundeswehr nehmen können, wir hätten die Katastrophe im Ahrtal nehmen können, wir hätten andere Sachen nehmen können, aber es springt erstmal auf das Thema Pandemie, weil in den ganzen rechten Bitcoin-Kreisen es natürlich total verpönt ist, über staatliche Hilfsmaßnahmen während der Pandemie zu sprechen. Alles Impf- und Pandemie-Gegner zum großen Teil, und das will er jetzt erstmal rhetorisch abschöpfen für sich, deswegen spricht er so über die Pandemie.
Ja, war das sinnvoll, die Impfstoffe.
Wobei das an der Ursprungsfrage ja schon meilenweit vorbeigeht, nämlich wie sehr ökonomisch, 10.000 Ausrufezeichen, ökonomisch eine Bitcoin-Welt aus und wie würde sie funktionieren? Die Probleme, schwankender Zins, habe ich gerade erklärt. vielleicht sollte man sagen, man kann immer nur eine Sache festmachen. Entweder die Menge von etwas in einer Marktwirtschaft, dann schwankt der Preis, oder ich setze den Preis fest, dann schwankt die Menge. Wir haben im Moment, die Zentralbank legt den Leitzins fest. Wie viel Zentralbankgeld sie erzeugt, hängt davon ab, wie viel Kredite die Banken vergeben, wie viele Zahlungen die untereinander austauschen, wie viel Zentralbankgeld die sich leihen wollen und daran wiederum, was in der Privatwirtschaft passiert. Nicht gesteuert, nur beeinflusst. Also, Zins fest, Geldmenge fluktuiert. Dass die anderen Zinsen in der Volkswirtschaft dann abhängig sind von dem Zins, den die Zentralbank festlegt, also mit je nach Risiko des jeweiligen Kredits, ja, je nachdem, wie viel Einkommen dann ein Kreditnehmer hat, wie viel Sicherheiten er bieten kann, ist der Zins dann natürlich teurer, wenn es riskanter ist, und günstiger, wenn es weniger riskant ist. All das ist davon unbeeinflusst. Aber das ist das Grundsatzproblem. Entweder ich lasse die Geldmenge fluktuieren, Status quo, oder feste Geldmenge, Vollgeldsystem, Bitcoin, was auch immer, ich lasse den Zins, den Preis des Geldes fluktuieren.
Zu finanzieren. Natürlich war es sinnvoll, die Unternehmen zu retten. Natürlich war es sinnvoll, die Testzentren aufzustellen. Na klar.
Oder nehmen wir aber mal an, es wäre jetzt eine Pandemie, die tödlicher wäre und man bräuchte mehr medizinisches Personal zum Beispiel.
Die Sache ist halt, dass der Markt das ja trotzdem als Angebot- und Nachfragereize setzt. Und zwar in dem Moment, wo es mehr Nachfrage nach Ärzten gibt, gibt es auch mehr Anreiz, dass jemand zum Arzt wird, weil vielleicht in dem Sektor mehr Geld verdient werden kann. Und auch der Staat kann nicht zaubern, kann die Entwicklungszeit, die jemand braucht, um Arzt zu werden, also ja, die klar. Ausbildungszeit nicht abkürzen durch diesen Prozess. Das ist ja das, was ich sage. Angebot und Nachfrage erzeugt das automatisch. Du antizipierst zum Beispiel in einer Bitcoin-Welt, wenn so eine Krise aufkommt, sagen wir eine Überschwemmung und die Zinsen gehen durch die Decke, dass jetzt der gerade vorhatte, irgendwie sein, was auch immer, Unternehmen mit weiteren Zinsen auszubauen, der kann das jetzt nicht machen. Ja. Aber andere, die ja jetzt vielleicht versuchen, das, was kaputt gegangen ist, aufzubauen, die werden ja eine Nachfrage an irgendwelche Unternehmen haben in dem Moment. Und die werden ja auch Investitionen tätigen. Deswegen geht der Zins ja hoch, weil sie ja sich Kapital für diese Dinge nehmen und das auch investieren. Ich glaube aber viel mehr.
Das heißt aber natürlich, dass irgendjemand investiert natürlich, aber es sind weniger, die investieren. Ne? Weil wenn irgendjemand seine Investitionen aufschiebt, weil es für den nicht mehr rechnet, und sagen wir mal, wenn dann der Zins so teuer ist, um nach einer Überschwemmung alles wieder aufzubauen, Brücken zu retten, was auch immer, Menschenleben zu retten, Häuser wieder aufzubauen, und das zu hohen Zinsen dann gemacht wird, weil es gemacht werden muss, heißt ja nicht, dass es ökonomisch effizient ist. Ne? Vor allem, wenn dafür eine andere Investition unterbleibt, Bäcker Lutze, der einen neuen Ofen kauft, keine Ahnung, der Staat, der in was anderes investiert, eine neue Brücke baut und das dann nicht mehr macht. Das sind ja reale Opportunitätskosten. Es wäre real mehr möglich gewesen, weil aber das Geld knapp ist. Verknappt wird ja durch den Bitcoin, werden nicht alle realen Ressourcen so ausgenutzt, wie sie ausgenutzt werden könnten. Bleibt also Potenzial liegen. Menschen bleiben arbeitslos, der Kapitalstock steigt nicht, all das.
Dass die meisten auch gar nicht mal unbedingt dann Schulden machen müssten, weil wir heute ein Geld haben, was entwertet und den Anreiz setzt, es auszugeben. Es setzt ja sogar einen Anreiz, Schulden zu machen. Ergo sitzt eine Wirtschaft auf Schulden. In einer Corona-Pandemie sitzen wir auf einem Haufen von verschuldeten Unternehmen weltweit, die jetzt nicht mal mehr ihre Zinsen bedienen können, weil sie nicht weiter produzieren können.
Wohlgemerkt, Schulden und Guthaben sind immer zwei Seiten einer Medaille. Die ganze Wirtschaft sitzt nicht nur auf Schulden, sondern auch auf dem entsprechenden Guthaben. Ne? Wenn ein Kredit in die Welt kommt, gibt es immer die Forderung und die Verbindlichkeit. Das sind zwei Seiten der Bilanz, die wachsen im Gleichklang. Ergo, Guthaben gleich Schulden, Vermögen gleich Schulden. Ja, Forderungen gleich Verbindlichkeiten.
Wählten wir eine Bitcoin-Welt mit dem Anreiz, Geld zu sparen, da kämen ja auch das Geld dann her, wo der Zinspreis sich ergibt, weil das sind ja dann die Sparer, die am Ende Kredite vergeben. Ja, Moment, dann wäre ja in diesem Moment, wo die Menschen Anreiz hätten, in Geld zu sparen, wenn auf so einen Lockdown getroffen wird oder auf andere Krisen, erstmal sogar in der Lage, mit Eigenkapital zu handeln. Sie werden also gar nicht gezwungen, sich neues Kapital aufzunehmen. Sie haben ja dann Rücklagen. Der Anreiz ist ja da, zu sparen, statt Schulden zu machen. Denn in dieser Welt wäre es genau umgekehrt. Schulden machen würde bestraft werden. Die Schulden steigen ja auch im Wert mit der Zeit durch den deflationären Effekt. Und es würde belohnt werden, sparsam zu sein. Wir würden uns vielleicht auch als Gesellschaft auf die wichtigen Dinge wieder fokussieren und ein bisschen vorsichtiger allgemein mit Investitionen.
Aber wäre das, wenn niemand Schulden macht, ne, gibt es natürlich auch weniger Guthaben. Das ist das, was Roman hier ignoriert, dass es zwei Seiten einer Medaille sind.
Die ultimative Wirtschaftskrise, wir nehmen das jetzt mal an, Krise, Zinsen gehen hoch, das heißt, es wäre für viele, ja, die würden sagen, oh, jetzt investiere ich nicht. Die Leute werden sowieso bei einer Deflation eher auf dem Trip, wie du sagst, sparen, also weil ich weiß ja, es wird billiger, also bin ich ja eigentlich blöd, wenn ich heute kaufe, weil ich kann es ja morgen billiger kaufen. Das heißt, es würde, jetzt mal überspitzt, keiner mehr was kaufen und keiner mehr investieren. Ja.
Das ist aber eine falsche Annahme und das zeigen auch die Sektoren, die heute noch trotz unter dieser Hochinflationssituation stark deflationäre Tendenzen haben, die einfach stärkeren technologischen Fortschritt haben, als die Inflation vernichten kann, noch. Insbesondere der Computermarkt als Beispiel ist hochtechnologisch, extrem technologische Entwicklung. Wenn ich 5 Jahre warte, kriege ich in der Regel für das gleiche Geld mehr Leistung. Also ich habe dort einen deflationären Effekt. Und das zeigt, dass dieser Markt einer der am besten finanzierten und fluktuierenden Märkte ist. Deflation führt zu einem anderen als Wirtschaftseinbruch, sondern eher zu Wirtschaftswachstum. Das war ja auch vorhin diese 3 Zeitepochen, die ich angesprochen habe, die der Thomas L. Hogan, der damalige Chefökonom des US-Senats, identifiziert hat, dass der marktbasierte Goldstandard einfach ein höheres Wirtschaftswachstum inflationsbereinigt hatte, als es die gesamte Inflationsphase danach hatte. Und das zeigt einfach, dass der vorsichtige Umgang mit Geld wie ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft ist. Und dieser
so, hier wollte ich nochmal rein, weil das hat er jetzt ganz oft gemacht. Immer ganz große Zeiträume aus der Vergangenheit genommen und die dann mit anderen Zeiträumen verglichen und so getan, als wäre der einzige Unterschied, den es da gab, dass es beispielsweise den Goldstandard gab oder der Goldstandard danach wieder abgeschafft wurde nach Bretton Woods. Und dann daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen nach dem Motto festes Geld, hartes Geld, Goldstandard, Bitcoin, was auch immer, versus Fiat-Geld, hat dann folgende Vor- und Nachteile. Das ist unlauter, so kann man nicht argumentieren. Es gibt nämlich ganz viele störende Variablen, die das auch noch beeinflussen. Bevölkerungswachstum, Produktivitätsfortschritt, der nun ja auch einfach dadurch bestimmt ist, dass es früher leichter war, Produktivitätsfortschritte durch Innovationen zu machen. Bestes Beispiel, wir finden das Faxgerät, heute lachen wir darüber. Faxgerät kann Informationen in Minuten versenden, vorher musste man per Brief darauf mehrere Wochen warten. Was für ein großer Informationsvorsprung. Heute haben wir alle Informationen in Sekunden schnelle parat, wenn wir daraus Millisekunden machen, ist das nicht so ein großer Effizienzsprung, wie es damals gab. Gäbe unendlich viel weitere Beispiele. Dann das Zinsniveau beispielsweise, was damals nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange sehr günstig war und dadurch viele Länder hat stark wachsen lassen. Gibt ganz viele Einflüsse also und immer nur so zu tun, als wäre nur die Geldordnung über lange Zeiträume das Einzige, was das erklärt, ist zu kurz gegriffen. Oder politische Maßnahmen beispielsweise. Welche Partei hat die Mehrheit? Machen die eine neoliberale Politik? Machen die eine keynesianische Politik? Wann gab es da die Wechsel? All das sind natürlich störende Variablen, die nicht von Korrelation auf Kausalität schließen lassen. Ja, ist sehr, sehr schwer. Und deswegen ist das unlauteres Argumentieren. Nicht stichfest lernt jeder Student im ersten Semester.
Übermaß Geldzufluss, der ist einfach wie ja Chips essen, Popcorn, Cola trinken, auf der Couch liegen, nichts mehr machen. Und dieses Fitnessprogramm ist gut. Das sorgt auch dafür, dass Unternehmer ganz anders gezwungen werden, mit Geld zu haushalten, Rücklagen bilden, sich genau überlegen, ob sie eine Investition tätigen oder das Geld nicht doch lieber liegen lassen. Und das führt am Ende dazu, dass man eine Art globale Vollbeschäftigung kriegt tatsächlich.
Nee. sag mal erst mal bitte.
Du darfst gleich.
Das hat mich komplett geschockt. Wie kann man davon ausgehen, ja, dass wenn die Leute ihr Geld zusammenhalten, es automatisch eine Vollbeschäftigung gibt? Erkläre ich gleich.
Erwidern, warum er falsch liegt?
Und dass das am Ende sogar dazu führt, dass wir einfach vorsichtiger mit unseren Ausgaben umgehen. Denn eins muss klar sein, wenn wir es schaffen, Effizienz Gewinne zu machen, dann lohnt sich das immer noch, dort Geld zu investieren. Wenn ich schaffe, danach effizienter ein neues Auto zu bauen oder eine neue Technologie zu entwickeln, womit ich die Konkurrenz erstmal einen Preis unterbiete oder vielleicht sogar durch diese neuen Funktionen und Möglichkeiten Anreize schaffe, dann schaffe ich es auch, Investoren für diese Idee zu finden, die bereit sind, mir Geld zu geben und sagen, ja, das hat jetzt vielleicht marktbasiert 15% Zinsen, aber wir machen daraus später 200% Effizienz. Das heißt, wir werden vor allem die ersten Jahre wahrscheinlich sehr gut damit verdienen, bis der Markt nachzieht und versucht, diese Innovationen nachzuholen. Also ich glaube nicht, dass ein hartes Geld dazu führt, dass es keine Investitionen gibt. Und das zeigen auch die Zeitepochen von harten Geldstandards nicht.
Ja, also argumentativ finde ich immer zu sagen, wir nehmen jetzt 200 Jahre und vergleichen mit 200 Jahren danach immer schwierig, weil da so viel anderes passiert ist. Aber um bei dem Argument selbst zu bleiben, also schwankende Zinsen, das ist Gift für Unternehmen. Die müssen ja mit irgendwas kalkulieren, wie rechnet sich unsere Investition unter welchen Bedingungen. Und wenn ich schwankende Zinsen habe, weil die Geldmenge fix ist, anders als heute, stabiler Zins, aber schwankende Geldmenge, dann werden die Unternehmen, wann ist denn richtig für die zu investieren? Dann werden die eher, weil Investitionen, da scheut man sich dann immer vor, weil man ins Risiko geht, dann wird es eher weniger Investitionen geben. Weniger Investitionen heißt aber auch weniger Produktivitätsfortschritt, weniger Fortschritt im Allgemeinen.
Warum denkst du das? Das stimmt nicht.
Natürlich, wenn weniger investiert wird, gibt es auch weniger Chance,
also wenn ich jetzt unlimitiert Zugriff auf Geld habe und jemandem sage, buddel in meinem Garten 100 Löcher auf und mach sie danach wieder zu.
Was ist das für ein Argument? Das ist wirklich immer so, das war wirklich hardcore. Also ich versuche dabei zu bleiben, sag, wenn weniger investiert wird, gibt es weniger Chance auf Produktivitätssprünge, Fortschritt, Innovation. Rein logisch, ja. Andersrum, wenn mehr investiert wird, gibt es da mehr Chancen drauf. Und er sagt, naja, man kann ja auch Geld ausgeben, um Löcher zu buddeln und dann bringt das nichts. Ja, okay. Wieder am Thema 100 Kilometer vorbei.
Annahme, also ich sage, dass...
Aber ist die andere Annahme nicht, dass jeder quasi, der investiert, erfolgreich ist? Also brauche ich nicht sehr viele, die scheitern? Also, weil die Annahme wäre dann, bei höheren Zinsen würden weniger riskieren. Und das heißt ja, ich bräuchte ja... Die, die riskieren, sind wir wieder bei Anmaßung des Wissens, würden alle Treffer sein oder sehr, sehr viele.
Ich denke, dass das Verhältnis von Trefferquote größer wäre, weil die Investitionen überlegter stattfinden und nicht getrieben werden. Wenn man heute
angenommen. Aber ist das wirklich, ist das nicht, also ist, ich sag's jetzt mal, oft sind ja die Leute, die Selbstüberschätzung ist oft ja bei Leuten, die vielleicht gar nicht mal so klug sind. Also sind dann nicht vielleicht einfach die mutigsten?
Ist es dann nicht vielleicht sogar gut, dass die nicht klugen aufhören, Geld zu verbrennen?
Nee, es war ja andersrum.
Nee, gerade. Andersrum. Ich meine, also gerade jemand, der vielleicht nicht besonders intelligent ist, ist sich aber trotzdem sehr, sehr sicher. Also das würde ja voraussetzen...
Das würde ihn dann Kaufkraft kosten, oder?
Ja.
Ja, nicht intelligentes Verhalten kostet Kaufkraft.
Aber das ist ja auch so.
Heute ist aber genau umgekehrt. Genau die Leute werden belohnt, weil die Schulden, die sie machen, entwerten.
Und Nee. Wirklich, er tut immer so, alle würden umsonst Geld bekommen, könnten damit machen, was sie wollen. Nein, wenn ich unternehmerisch investiere und ich verdiene damit kein Geld... So, bin ich pleite, habe ich eine Insolvenz. So, Marktwirtschaft. Ja, so soll es ja auch sein. Ist ja auch gut so, aber so ist es eben auch. Er tut so, als wäre es irgendwie Vollkasko-Mentalität für alle. Jeder würde unendlich Geld bekommen können und niemand wäre für irgendwas verantwortlich.
Das ist das Problem.
Nein, die Leute müssen ja auch, wenn heute sich jemand verschuldet für eine Investition, muss er die Kohle wieder reinholen, um das zurückzubezahlen. Sonst
muss er nicht. Im Zweifelsfall geht er insolvent. 3 Jahre Finger heben.
Ja, ne, so einfach ist es ja jetzt auch nicht. Aber bleiben wir mal bei dem...
Ja, wenn es halt auf Hack kommt, ist es genauso einfach.
Aber dann könnten wir alle unbegrenzt
Unternehmen gründen. Genau, und das müssen, passiert ja nicht.
Unternehmen gründen vielleicht nicht, aber ich denke, dass auch allgemein diese Problematik der Getriebenheit durch diese Geldmenge einen Riesenfaktor dabei spielt. Und ich denke, dass im Endeffekt, wenn man das mal darauf runterbricht, wie würden Menschen unter einem harten Geld agieren, einfach genug Zeit gebrochen hat, die man sich anschauen kann. Ich bin vollkommen bei dir. Historische Ereignisse müssen kein Garant für die Zukunft sein, aber es ist ja nun mal so, dass wir wirklich in allen Zeitepochen der Menschheit...
So argumentieren übrigens auch Sektenführer, ne? Wenn sie einen von irgendeiner Sekte oder irgendeiner Spezialreligion irgendwie überzeugen wollen, dann geht's auch immer zurück zu den Ägyptern und den Römern.
Geld, Theorien schon mal gesehen haben und das alle Zeitepochen zeigen, entwertet das Geld, gibt es negative Effekte, wertet das Geld auf, gibt es positive Effekte. Es gibt kein anderes Gegenbeispiel, wo gezeigt wird, man hat unglaublich viel Geld erschaffen und das ist der Gesellschaft am Ende dieser Epoche besser gegangen.
Aber guck mal, ist das nicht romantisiert, wenn du sagst, also weniger ist mehr, weniger Investitionen wird dazu...
Das Wortspiel war übrigens zufällig, nicht beabsichtigt. Er heißt ja Roman Reher und ich sage, das Beispiel ist romantisiert. Habe ich, glaube ich, mehrmals gesagt.
Führen, dass die Investitionen, die es dann noch gibt, weil die zu höherem Zinsniveau sind, besser sind. Die
überlegter. Du sagst nicht, dass sie besser sind, aber sie überlegter sind.
Du sagst ja dann auch, dass weniger Konsum, weil die Leute mehr sparen, dass das irgendwie auch dann besser wäre. Aber nochmal, ne? Konsumausgaben. Wenn ich zum Bäcker Lutzing ein Brötchen kaufe, sind seine Einnahmen. Davon bezahlt er Leute. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, die Leute sparen mehr, heißt es auch, die entziehen dem Wirtschaftskreislauf Geld. Wenn die den Wirtschaftskreislauf Geld entziehen, dann entsteht Arbeitslosigkeit. Dann gibt es weniger
Warum
Wohlstand.
Warum sollte Arbeitslosigkeit entstehen?
Ja, wenn ich nicht zum Bäcker Lutze gehe, dann verkauft er keine Brötchen, dann kann er auch
Und
sich
was isst du dann?
Ja, aber du sagst ja quasi...
Du antizipierst, die Leute sparen lieber, statt zu essen.
Nein.
Ja gut, essen vielleicht nicht, aber sie kaufen sich halt dann vielleicht...
Das andere tun nicht oder was auch
also immer. Also der Computer...
Nur noch alle du sagst Jahre. Ja weniger Konsum.
Stopp, der Computermarkt ist deflationär. Kaufen wir deswegen keine neuen Computer? Also die Sache ist einfach die...
Aber du hast doch gerade eben selber gesagt, dass dann bewusster und weniger konsumiert
wird. Bewusster, ja. Aber das heißt eben nicht, dass wir gar nicht mehr konsumieren würden.
zwischen weniger und gar nicht mehr. Liegt aber ein entscheidender Unterschied. Das war so schwer, da reinzubekommen. Diese Logik, die Leute geben weniger aus, natürlich nimmt dann wer anders weniger ein. Ich hätte Becker Lutzer als Beispiel nehmen können, ich hätte irgendeinen Friseur Lieschen Müller als Beispiel nehmen können, wen auch immer. Reine Logik. Sparen heißt, von seinem Einkommen weniger wieder in die Wirtschaft hineinzugeben. Also der Wirtschaft mehr zu entziehen. Dann sagt er, natürlich würden alle Leute noch essen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man 100% seines Einkommens spart.
Wir würden aber weniger konsumieren. Ja, aber das heißt ja aber auch weniger. Nur weil wir weniger konsumieren, heißt das nicht, dass weniger Wirtschaftsleistung da ist. Das ist eben der Fehlgedanke. Nein.
Natürlich.
Nein. Ja. Das heißt es nicht. Nein. Das heißt es nicht. Es fördert keine Wirtschaftsleistung, wenn wir Müll produzieren, den wir nicht brauchen, den wir haben, den wir eigentlich...
Doch. Wir können Müll produzieren, Autos produzieren, rausgehen, die vor die Wand fahren, dann sind die wieder kaputt und dann wieder neue produzieren. Das würde die Wirtschaftsleistung fördern. Das würde das Bruttoinlandsprodukt steigern. Nicht, dass es sinnvoll wäre, aber Extrembeispiel, so würde es funktionieren. Die Wirtschaft würde dadurch wachsen. Ist natürlich kein vernünftiges Konzept, so bin ich auch nicht dafür, aber ist ja auch nicht die Realität. Produziert wird ja das, was die Leute nachfragen, was die Firmen antizipieren, was die Leute nachfragen. Nokia-Handys wurden nicht mehr nachgefragt, sind vom Markt verschwunden. Wenn dein Friseur schlechte Haarschnitte produziert und die Leute da nicht mehr hingehen, dann verschwindet er vom Markt. Ja, so, klar. Also es wird natürlich danach produziert, was die Leute konsumieren.
Wirklich für unser Leben gar nicht wirklich effizient nutzen können. Wir
erzeugen, das sagst du jetzt einfach so. Aber für die einen ist eine Tamagotchi ist Müll und für den anderen ist das irgendwie was wert. Wer bist du zu bestimmen, ob was Müll ist und was nicht? Also das ist doch Anmaßung des Wissens.
Das tue ich aber auch gar nicht. Was ich sage,
du sagst ja, was ist das Müll?
Ich sage, du hast das Tamagotchi in
den Ring geworfen. Ich hätte auch sagen können, die Kamera.
Ja, aber die schafft ja Wirtschaftsleistung hier. Also für mich ist es einfach so, dieser
das Tamagotchi ja auch, in dem Moment, wo es produziert wird und von wem gekauft wird.
Sache, wir fokussieren uns in einer Phase, in der das Geld entwertet, weniger auf die Dinge, die wirklich effizient und wichtig für uns sind, weil Kredite einfach entwerten. Wir sind in der Lage, über Kredite Investitionen zu tätigen, die wir vielleicht, auf die wir hätten eigentlich sparen müssen und verlieren das Wertegefühl für unser Geld und verlieren auch das Wertegefühl für diese Dinge. In dem Moment, wo ich mir heute eine Immobilie kaufen möchte, nehmen wir mal den Zustand 1971. Median Immobilienpreis in den USA lag irgendwo zwischen 21.000 und 25.000 Dollar. Personenhaushaltseinkommen lag jährlich bei 10.500 Dollar. Das heißt, 2,5 Jahreseinkommen haben gereicht, um eine Immobilie zu kaufen. So, wir haben seitdem eine Verzwanzigfachung fast der Immobilienpreis.
So, das Beispiel war mir jetzt zu weit weg und zu blöd, als dass ich da jetzt das nochmal prüfe, aber wir achten mal nur auf die Logik.
Also gesehen, aber wir haben keine Verzwanzigfachung der Haushaltseinkommen gesehen. So, das zeigt so ein bisschen, dass dieser ganze Investitionssektor durch diese Geldmengenausweitung massiv aus dem Ruder läuft und deutlich schneller steigt, als Löhne steigen. Und dieser Effekt, der ist einfach diese zentrale Geldschöpfung.
Wir merken aber, er macht immer seine eigenen Themen auf, ne? Es geht darum, er hat ja das Argument vorgegeben, die Leute würden bewusster konsumieren, mehr sparen. So, dann ist die Frage, schadet das der Wirtschaft? Ich habe gesagt, ja, mit makroökonomischer Logik, weil wenn die Leute weniger ausgehen, nimmt der anders weniger ein, da werden Leute arbeitslos, jada, jada, jada. Und jetzt kommt er wieder mit 1971.
Umgetrieben.
Das stimmt für den speziellen Markt. Aber jetzt
das stimmt für alle Investitionsmärkte. Nee. Natürlich hat auch Gold ein All-Time-High seitdem. Ja, also wir haben damals
Gold ist ja jetzt keine Investition wie eine Immobilie.
Was ist der Unterschied?
Oder in eine Maschine zu investieren, in eine Firma zu investieren. Das ist für mich, das sind Investitionen. Gold, das ist Geldanlegen.
Naja, aber auch die Immobilien müssen ja gebaut werden und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, dass jetzt, statt dass man auf eine Immobilie sparen kann, sich plötzlich einen Kredit nimmt und statt dass man spart, jetzt einfach sein Leben lang die Kreditlast abzahlen muss, die in ihrer Wertigkeit die ganze Zeit fällt. Das bläht solche Märkte auf und das erzeugt eine absolute Spekulationsblase innerhalb dieser Märkte und das führt am Ende, dann wird auch Deflation gefährlich, zu einem sehr gefährlichen Spiel, weil das so eine unendlich aufblähende Situation ist. Und sobald du da mal die Bremse reinsteckst, kollabiert so ein ganzes System. Und deswegen ist Deflation aus der Betrachtungsweise eines Fiat-Systems heraus was ganz, ganz Schlechtes, weil diese ganzen Dinge auf einmal in sich zusammenbrechen. Wenn wir aber die Welt mal konstruieren, ohne Schuldenausgang, und wir gehen wirklich von einem harten Geld aus, dann hätten wir eine einfache, ganz normale Wirtschaft, in der jeder irgendetwas produziert, womit er arbeitet,
ein Teil dieser Gesellschaft ist. So, aber in dem Moment, wo
Wirtschaft ohne Schulden geht übrigens nicht. Ne? Wir begleichen ja und bewerten unsere Schulden in Geld, Giralgeld bei Banken, Zentralbankgeld als Bargeld und bei der Zentralbank. Aber Schulden sind ja im, würden so oder so entstehen. Ich gehe in den Aldi rein und kaufe mir eine Wasserflasche und stehe in eine Schuld gegenüber dem Aldi. Ja? Die begleiche ich, indem ich ihm eine andere Schuld, nämlich die, die meine Bank mir gegenüber hat, nämlich mein Kontoguthaben, indem ich ihm das übertrage. Natürlich könnte der Aldi auch darauf verzichten und einfach sagen, alles klar, du schuldest mir was, das schreibt er auf ein Papier und jetzt hat er ganz viele am Tagesende individuelle Schuldbeziehungen, ja, Schuldkärtchen von den ganzen Kunden, die ihm irgendwas schulden. Nur damit kann er ja bei wem anders nicht bezahlen. Aber will sagen, das ganze Wirtschaften besteht daraus, dass Schuldbeziehungen eingegangen werden, dass irgendwer von irgendwem was bekommt, jetzt in Zukunft regelmäßig, was auch immer. Dafür machen wir Verträge. Eine Wirtschaft ohne Schuldbeziehungen gibt es nicht. Klar, man kann diese Schuldbeziehungen dann mit was anderem tilgen. Man kann die mit Mehl, man kann die mit Bitcoin, man kann die mit keine Ahnung was tilgen, worum man sich Leute dann darauf einigen würden. Nur die Frage ist ja, ob das besser oder schlechter ist und nicht und ja, wie es auf die Wirtschaft wirkt.
Oh, beispielsweise jemand sich ein Haus abspart, statt es mit Kredit zu finanzieren, ja, dann gibt er ja das Geld in den Jahren vorher weniger aus. Das trägt er nicht zu Bäcker Lutze, das trägt er nicht in die Wirtschaft. Das fehlt also der
Wirtschaft. Der ist also nicht in den Jahren. Und er kauft ja auch keinen Computer mit dem.
Boah, der war so schwer. Er sagt, er spart auf eine Immobilie, aber gibt nicht weniger aus. Wie soll das gehen?
Dinge arbeitet. Das ist ja Quatsch, Roman. Wenn du sagst, der spart.
Ja, wovon spart er denn?
Der muss ja von seinem Einkommen sparen. Das ist doch das.
Woher hat er denn sein Einkommen? Dafür muss er eine Investition tätigen.
Aber die Geldmenge ist ja.
Er verschiebt ganz. Es ist wie mal taube Schach zu spielen, ja? Du denkst, jetzt hast du ihn mal gestellt und dann einfach fliegt die davon und macht das ganze Schachbrett, wirft die auf den Boden.
Begrenzt. Das heißt, er kann ja auf jeden Fall nicht so konsumieren. Also er kann dann vielleicht essen. Also
du willst, dass er von seinem Einkommen
wo kommt das Einkommen her? Damit er Einkommen generieren kann, braucht er irgendein Arbeitsmaterial.
Der hat einen Arbeitsplatz, aber wenn er all sein Einkommen, was er mit seinem Arbeitsplatz verdient, nicht ausgibt oder weniger davon ausgibt, entzieht er ja der Wirtschaft Geld, weil er...
Also er würde nur noch die lebensnotwendigen Dinge machen?
Ja. Warum?
Ja, also, weil du sagst, er soll ja das sparen, um den Kredit...
Das sage ich nicht. Er würde es automatisch tun, weil der Anreiz da wäre.
Nein, aber dann entzieht er doch der Wirtschaft Kreislauf. Das will ich einfach nur von dir einmal...
Nein, ich glaube, dass das Wirtschaftswachstum nicht effizienter oder besser ist oder stärker ist...
Er wechselt einfach wieder das Feld.
Indem man einfach unlimitiert Preise nach oben treibt, indem man die Geldmenge ausweitet.
Bleib doch mal bei dem konkreten Beispiel. Jemand spart...
Das ist ein konkretes Beispiel.
Jemand spart, statt... Weil er sagt, ich kaufe jetzt weniger ein, ich nehme jetzt nur noch regionales Gemüse und keine Ahnung und ich leiste mir keinen Urlaub und sonst noch was. Er spart von seinem Einkommen, um sich die Immobilie leisten.
Aber die Leute konnten sich früher Urlaube und das alles leisten, konnten trotzdem sparen.
Aber der Wohlstand war doch früher geringer. Und das ist das, was ich meine. Du romantisierst dieses weniger ist mehr.
Der Wohlstand war nicht geringer.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war geringer. Meine Güte.
Stand im Durchschnitt vielleicht, aber nicht im Median. Das ist ja genau die große Fehlannahme. Okay. Natürlich haben wir auch trotz Fiat-Standard technologischen Fortschritt. Natürlich haben wir
sicherlich auch im Median, und es kommt auch drauf an, welches früher man jetzt damit vergleicht. Er will jetzt wieder nur den Punkt machen, dass in einem Fiat-System die große Umverteilung von unten nach oben läuft. Hat mit Fiat-Systemen wenig zu tun, hat vielmehr damit zu tun, dass wir halt das politische Regime so ist, dass aus Vermögen mehr Vermögen werden können, ohne dass sie groß besteuert werden, aber Aufstieg durch Arbeit, durch eigenes Arbeitseinkommen eben schwerer ist. Ja? Und dass das Steuersystem regressiver geworden ist, all das. Dass die Gewerkschaften weniger mächtig sind, die Lohnzuwächse nicht so hoch sind, all das. Und das ignoriert er einfach. Und merkt mal wieder, er ist vom Ursprungsbeispiel, vom Ursprungsthema wieder meilenweit entfernt.
Trotzdem Wirtschaftswachstum, es ist nur geringer als unter einem harten Geldstandard. Und das meinte ich auch mit den Zeitepochen, das ist ja vergleichbar. Und
nein, aber das gibt doch damals ganz anderen technologischen Fortschritt. Also die erste Lokomotive, das erste Faxgerät, das bringt
übrigens,
ja viel
was
mehr
übrigens Vorteile. Alles während der harten Geldstandards erfunden wurde. Warum wurden diese Dinge während des harten Geldstandards
technologischer
erfunden?
Technologischer Fortschritt geht ja nicht immer so weiter. Also willst du Informationen denn noch schneller vermitteln, als vorher musste ein Brief am Schiff 3 Wochen transportiert werden? Faxgerät, passiert das innerhalb von 5 Minuten? Was ist das für ein Geschwindigkeitsunterschied?
Die Frage ist sowieso, vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen? Also früher zum Beispiel war es, jetzt fahren wir mal ins Mittelalter, da war man froh, wenn man nicht gestorben ist.
Ja, genau.
Da war ein Medikament sagen wir, gegen die Pest oder sonst was.
20 Jahre, 30 Jahre oder was?
Der Gamechanger. Heute, da wir jetzt ein iPhone kennen, vielleicht der ein oder andere könnte, wenn es das morgen nicht mehr geben würde, würde vielleicht von der Brücke springen. Also, ohne, also das sind so,
es gibt
die
aber
Bedürfnisse verändern sich
auch ja stark. Ja, aber es gibt ja vergleichbare Konzepte. Also nehmen wir mal die DDR als das eine Konzept. Wenn man da mal so diese, ich sag mal, Planwirtschaft bis ins Extreme durchgespielt betrachtet, und nehmen wir mal Westdeutschland mit dem Wirtschaftsaufschwung, dann sieht man ja ganz klar, dass diese beiden Volkswirtschaften so gesehen auch miteinander vergleichbar sind und dass man feststellt, dass die eine sehr viel Wert und Wohlstand vernichtet hat, während die andere sehr viel aufbauen konnte. Also je freier der Markt, desto mehr Wohlstand. Das hat auch Ludwig Erhard damals so erkannt.
Meine Güte, wirklich, dieses lange, große Beispiele und dann da eine Schlussfolgerung draus ziehen, je freier der Markt, desto mehr Wohlstand, ja. Fiat-Geld, hartes Geld statt Fiat-Geld, also mehr Wohlstand. Das ist wirklich so unterkomplex, aber man kriegt ihn nicht zu fassen. Eben bei dem Thema heißt Sparen, dass weniger das Geld aus der Wirtschaft entzogen wird, hat er sich verrannt, aber er, wie eine Redewalze, geht's einfach aufs nächste Themenfeld und wieder neues historisches Beispiel und irgendwas anderes in die Welt klöppeln, ja, wieder neuen Pudding an die Wand nageln und da muss man sich wieder dazu verhalten. Es ist wirklich so schwer gewesen. Es ist von Hölzgen auf Stöckskin gekommen.
Man hat eben auch gesagt, der Staat muss sich eigentlich weitestgehend aus allen Dingen raushalten.
Ja gut, jetzt sind wir wieder beim freien Markt. Dagegen.
Ja, aber das ist ja das, was die Bitcoin-Welt eigentlich im Endeffekt nur erzeugt. Bitcoin zeigt ja nur, dass die Bepreisung der ganzen Dinge halt.
Bitcoin hat ja auch nichts mit freiem Markt zu tun, ja. Ich kann auch in einer Bitcoin-Welt einen großen Staatssektor haben, in dem der Staat entscheidet, welche Wirtschaftsbereiche er nach öffentlicher Daseinsvorsorge produziert. Schulen, Gesundheit, Stromnetze, was auch immer. Bahn, Bus, alles das, ja, vielleicht sogar mehr als heute. Oder ich kann in einer Bitcoin-Welt einen Staat haben, der sagt, ich mache nur noch Schule und Polizei. Oder ist nicht mal das, wollte ja Roman, der wollte ja ein Polizei-Abo wie bei Netflix, muss man sich vorstellen. Da habe ich auch komplett aus dem Leben gerissen, diese Forderung. Ein Polizei-Abo. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Wer kontrolliert die Polizisten? Polizisten nur noch für Reiche? Muss vorher irgendwie die Zahlung abgeschlossen sein? Wahnsinnig naiv, wahnsinnig gefährlich.
Halt nicht mehr beeinflusst wird durch eine zentrale Geldschöpfung.
Also und der Markt würde noch freier werden.
Der Markt würde viel freier werden. Und es wäre einfach so, dass natürlich immer noch Immobilien gekauft werden. Die Leute wollen irgendwo wohnen. Die würden auch nicht nach 8 Stunden Arbeit nach Hause gehen und eine weiße Wand angucken. Die würden auch Computer spielen wollen. Diese ganzen Dinge würden da sein. Man würde nur überlegter und vorsichtiger investieren. Man würde vielleicht auch mehr auf Qualität achten.
Du sagst es einfach.
Aber wie können denn, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Es ist super spannend. Ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, werden wir das gerne, wenn ihr zwei da Lust drauf habt, werden wir das gerne irgendwann nachholen, weil es gibt so viele Themen noch. Lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben schon heute viel abgerissen. Was, glaube ich, viele nicht immer überreißen. Ich habe es vorher so gezeigt, es ist begrenzt. Und ich glaube, bei vielen ist es im Kopf, du hast gesagt, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand. Wenn das so ein enges Korsett ist, ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, dass in dem engen Korsett, dass es allen besser geht. Ist das auch dein Kernproblem oder dein Kernangriff, dass es quasi ein Korsett ist und dann kann es gar nicht allen besser
gehen? Machen wir mal ein ganz einfaches individuelles Beispiel auf Frage. Wer 2017 für 1.000 Euro Bitcoin gekauft hat, hat jetzt 60.000 Euro da liegen. Wenn ich das mal nur auf dieser ganz persönlichen Ebene betrachte und sage, ich habe statt in Euro in Bitcoin gespart, ich habe einfach das Geld gewechselt, dann habe ich seitdem meine Kaufkraft versechzigfacht. Ich hätte damals auch einen Computer kaufen können. Ich habe vielleicht auch einen Computer gehabt und habe gesagt, boah, ich kaufe mir erst in 5 Jahren ein und spare deswegen jetzt erstmal noch lieber Bitcoin. Heute kann die Person 60 Computer kaufen. Und eventuell tut sie das sogar. Vielleicht tätigt sie eine andere große Investition mit diesen 60.000 Euro. Das heißt ja nicht, dass Wirtschaftsleistung zwangsläufig dadurch vernichtet wird, dass Leute ihre Investition zurückhalten. Sie wird irgendwann stattfinden. Es verändern sich nur die Zeitpräferenzen. Die Art und Weise, wie Menschen investieren, ist heute getrieben durch das Entwerten des Geldes. Sie werden gezwungen zu investieren, was aber zu Fehlinvestitionen führt, weswegen es auch kein gesundes Wirtschaftswachstum nach sich zieht, sondern Blasenbildung nach sich zieht. Und eine niedrige Zeitpräferenz führt dazu, dass Investitionen in die Zukunft transportiert werden, wenn sie jetzt nicht notwendig sind, aber trotzdem gemacht werden. Und sie unterliegen einer wohl überlegteren Investition für die essentiellen Dinge, die dann auch benutzt werden und verhindern eine Blasenbildung. Weil im Spargut geblieben wird. Das heißt, das Individuum kann heute schon die deflationäre Vorteile für sich nutzen, indem man in Bitcoin spart. Es ist vollkommen egal, ob der Staat Bitcoin als Geld akzeptiert oder nicht. Und das ist auch kein Wunsch, den ich hier äußere. Das ist etwas, eine Grundsatzfrage, wo das Individuum für sich entscheiden muss, nehme ich Euro, weil ich glaube, der Staat macht das also super, spare ich darin, oder gehe ich hin und spare in Bitcoin als individuelle Lösung, für mich selber als Person.
Meine Erwiderung wäre jetzt, das stimmt für die Einzelperson in dem System, aber wenn wir annehmen...
Warum sollte es dann nicht für alle stimmen, wenn jeder das
ja, macht? Ist sehr einfach erklärt, weil wenn alle sparen, dann gibt es eben weniger Wirtschaftsleistung in dem Moment, weil das Geld ja nicht ausgegeben wird.
Und wenn dann, von außen kann ja nichts reinkommen, weil es ist ja ein geschlossener Kreislauf.
Wenn wir annehmen, wir haben nur Bitcoin und das, was ich spare, wird mehr wert. Das ist ja den Case, den du gerade gemacht hast. Dann lohnt es sich ja sehr zu sparen. Ja, weil man dann sagt, man kann in Zukunft mehr kaufen. Das ist das Beispiel, was du gerade gemacht hast. Nur, wenn es jetzt alle machen, und das Geld nicht mehr ausgeben, dann werden ja die ganzen Produktionskapazitäten abgebaut, weil die heute nicht mehr gebraucht werden. In 5 Jahren, wo dann mein Geld mehr ist, kann ich aber gar nichts kaufen, weil es die Produktionskapazitäten nicht gibt. Und das ist das Problem. Was einzelwirtschaftlich logisch klingt, ist für die Gesamtwirtschaft funktioniert nicht. Denn die Gesamtwirtschaft lebt davon, Einnahmen gleich Ausgaben. Was der eine spart, entzieht er dem Kreislauf.
Das stimmt nicht.
Sparen ist die Achillesferse der Marktwirtschaft.
Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil.
Das stimmt, das ist völlig
sämtliche logisch. Marktwirtschaftlichen Phasen zeigen das Gegenteil.
Roman, wenn alle, Extrembeispiel, 100% ihres Einkommens...
Ja, hier kam wieder das typische Sektenführer-Argument. Sämtliche marktwirtschaftliche Phasen zeigen das Gegenteil. Sagt er einfach.
100% ihres Einkommens... Nein, gib mir eine Evidenz. Gib mir irgendeine historische Evidenz, die das belegt, was du gerade gesagt hast.
Ist sehr einfach.
Ja, mach dann...
Nimm Brüning. Nimm Griechenland 2013. Löhne gekürzt, Renten gekürzt, die Leute haben weniger Einkommen. Was machen die mit weniger Einkommen? Können weniger ausgeben, die Unternehmen haben weniger Umsatz und entlassen die Leute.
Ja, aus dem Fiat-System heraus. Aber nochmal, welches System, was ein Spargut als Grundsatz hatte, war für die Menschen am Ende marktwirtschaftlich schlechter?
Jetzt geht er von der Logik weg und sagt, in welchem Bitcoin-System war es denn in der Vergangenheit so? Bruder, was ist das für eine Frage?
Also nenn mir ein evidentes Beispiel.
Nein, jetzt willst du irgendein historisches Beispiel aus dem Römischen Reich.
Oder nein, das Römische Reich war ein Extrembeispiel. Aber nenn mir irgendeins.
Roman, das ist doch reine Logik. Wenn gespart wird, dann gibt man sein Einkommen, was man gerade aus der Volkswirtschaft bezieht.
Versuch der Hundertste.
Nicht wieder in die Volkswirtschaft zurück.
Korrekt nicht.
Das stimmt einfach nicht, sagt er.
Man gibt nur einen Teil nicht zurück. Sicherheit für sich selber und jeder möchte Sicherheit für sich erzeugen. Ja, jedes Lebewesen will Sicherheit erzeugen.
Jetzt fängt er an mit Märchen erzählen. Jeder will Sicherheit und macht da irgendeinen Roman draus. Digga, nein. Wenn einer weniger ausgibt, nimmt wer anders weniger ein. Punkt. Aus. Ende. Und wenn ein Unternehmen dann weniger Umsatz hat, muss weniger produzieren, braucht es weniger Mitarbeiter, entlässt es die Mitarbeiter. Und dann haben diese Mitarbeiter weniger Einkommen, gehen wiederum auch weniger zum Bäcker. Dann hat der Nächste ein Problem, entlässt Mitarbeiter und so geht es eine Abwärtsspirale.
Ja, kein Wirtschaftswachstum.
Doch langfristig natürlich schon.
Nein, guck mal,
indem ich dann in Zukunft investiere, wenn ich etwas haben möchte. Man hätte einfach eine gesunde Angebotsnachfrage.
Auch mal so einfach gesagt, ne? Man hätte dann eine gesunde Angebots- und Nachfragewirtschaft, oder was er jetzt sagen will. Einfach sozusagen gesund. Gesund ist ja gar kein Argument. Er bringt da immer neue Variablen rein, die dann toll klingen, aber da steckt null Substanz dahinter, null Logik.
Ja, aber diese weniger Nachfrage, in dem du hast vorher Zeit
hast. Spinnen wir das Extrembeispiel dieser deflationären Spirale mal ganz nach unten durch. Was passiert da? Verschwindet die Welt in einem schwarzen Loch?
Nein, aber natürlich geht es uns schlechter. Es gibt weniger Produktion, es gibt weniger Beschäftigung.
Okay, und dann geht es allen schlecht. Und dann?
Wie? Und dann geht es uns schlecht.
Ja, und dann denkst du nicht, oh Mann, ich habe jetzt hier was, ey, das ist so viel wert, da kann ich mir eine ganze Stadt von leisten, aber ich bin nicht bereit, irgendwem Geld zu geben, dass mein Leben nicht mehr so schlecht ist.
Das ist ja Verelendungstheorie, dass du sagst, die Leute sparen, irgendwie die ganze Volkswirtschaft kaputt, in der Hoffnung dann darauf, dass sie dann irgendwas günstig schießen.
Nein, ich will mal dieses Extrembeispiel machen, dass man sich einmal vorstellt, wie würde denn eine Wirtschaft sein, wenn wir mal diesen ganzen Fiat-Standard da rauskürzen. Wir hätten den nie gehabt. Man würde nur nach ganz natürlicher Angebotsnachfrageseite beginnen, als Menschheit anfangen, Gesellschaften aufzubauen. Ein Geld ist nicht Staats, notwendig. Also ein Staat ist nicht notwendig für ein Geld. Menschen finden immer wieder Geldäquivalente, egal wohin man schaut.
Ob ja, aber das ist ja jetzt dann...
Ja, aber das ist ganz wichtig. Nach welchen...
Gehen wir alle mal Zucchini anbauen im Garten.
Nach welchen Eigenschaften haben Gesellschaften in der gesamten Menschheitsgeschichte ihr Geld auf...
In der gesamten Menschheitsgeschichte mal wieder.
Die wichtigste Eigenschaft... Das stimmt nicht. Die wichtigste Eigenschaft... Der Computer ist zu Zeiten des harten Goldstandards erfunden worden. Die wichtigste Eigenschaft... für Menschen ein gutes Geld zu finden, wenn nicht der Staat es erzwingt, war Wertspeicher zu sein. So, und ein Spargut zu sein. Danach haben die Menschen ihr Geld definiert. Und daraus ist das ja alles entstanden. Sonst hätten wir gar keinen Staat, gar keine Gesellschaft. Das ist also eine einfach...
Das ist eine Theorie, wenn man David Graeber, 5000 Years of Debt beispielsweise nimmt. Dann gibt es da ganz andere Erklärungen dafür. Es gibt ganz viel historische Forschung dazu, wie Staaten auch vorher schon mit Steuern und Zwang ihr eigenes Geld, ihre eigenen Königsmünzen, was auch immer, in Umlauf gebracht haben, zur Akzeptanz gebracht haben. Es ist nicht diese Robinson Crusoe-Geschichte. Ah, wir tauschen irgendwie Fisch gegen Holz und irgendwann ist es effizienter, weil wir dafür Goldmünzen nehmen oder sonst was, ja. Im Gegenteil, Schuldbeziehungen wurden teilweise auf Kerbhölzern, sowas wie Bilanzen quasi, festgeschrieben. Aber ich will gar nicht immer zurück in diese Geschichte, weil ich finde das argumentativ so schwach. Da war so vieles anders. Lass uns über Logik sprechen. Lass uns über Logik sprechen, die heute gilt, die heute funktioniert. Und da ist es nun mal so, wenn gespart wird, schadet das der Wirtschaft. Ende aus, Mickey Maus.
Nicht korrekte Aussage zu sagen, wenn Menschen ihr Geld sparen, würde unser Wirtschaftswachstum nicht funktionieren oder der Staat in sich zusammenbrechen.
Dann bricht ihn ab.
Es gibt wenig. In aufgeblähten Märkten, wenn du Blasenbildung hast.
Reine Logik.
Er macht jetzt einfach wieder sein eigenes Beispiel, aber verändert ganze Zeit die Rahmenbedingungen.
Wenn du damit anfängst, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir diese Situation mal auf ein Normalmaß, die Luft aus diesem Luftballon ablassen, auf ein Normalmaß, heißt das nicht, dass die Menschen so lange sparen, bis sie alle untergehen und keinen Spaß mehr im Leben haben.
Darf ich eine Frage noch, die gehört dazu?
Gerne.
Und zwar, wenn Unternehmen investieren, wir hatten eben den schwankenden Zins, der ist problematisch, aber in einer Bitcoin-Welt würde ja auch die Unternehmen heute Geld ausgeben, um, sag ich mal, einen Maschinenpark aufzubauen, zu heutigen Bitcoin Preisen.
Zu versuchen zu verdienen.
Genau, zum heutigen Preisniveau. Und in einer Bitcoin-Welt, wir nehmen einfach die These, dass es deflationär ist, würden die ja dann mit den Maschinen Sachen produzieren, die vielleicht in einem oder zwei Jahren verkauft werden sollen. Dann, also in der Zukunft, aber zu einem geringeren Preisniveau. Das macht ja die Investition heute unrentabler, wenn das Preisniveau in Zukunft geringer ist. Weil ich kaufe oder... Die Investition finanziere ich zu höherem Preisniveau, als der Markt nachher hat.
Weil das gilt ja für alle.
Das gilt für alle und das macht aber keinen Unterschied, denn es macht es einfach unprofitabler. Und je unprofitabler, desto länger ich brauche von Aufbau der Produktion bis hin zum Verkauf. Also besonders lange, große, komplexe Investitionen werden benachteiligt gegenüber denen, die sich kurzfristig realisieren lassen, weil wenn ich schneller bin, ist das Preisniveau noch nicht so weit abgefallen. So, und das ist auch wieder einfach ein Investitionskiller. Die träumen da alle von der Marktwirtschaft, aber verstehen nicht, wie Marktwirtschaft funktioniert. Dass Investitionen Planungssicherheit brauchen, nämlich mit das Preisniveau sackt nicht ab, der Zins ist verlässlich kalkulierbar, es gibt eine Nachfrage und die Leute sparen nicht ihr ganzes Geld zu Hause unterm Kopfkissen.
Ganz kurz, vielleicht schließen wir damit ab. Ich würde es eigentlich gerne noch weitermachen, aber ich bin schon. Eine letzte Frage. Du hast gerade schön gesagt, diese Deflationsspirale. Spielen wir die einfach mal bis zum Ende durch, okay. Mal theoretisch. Dann würden ja alle immer reicher werden, weil die Preise fallen. Genau. Was wäre dann? Du hast gerade gesagt, dann kann ich mir irgendwann eine Stadt davon kaufen. Dann sind wir alle, mal angenommen, irgendwann relativ reich. Die Welt ist aber begrenzt. Was passiert dann? Also dann kriegt es im Endeffekt der meiste.
Wir expandieren weiter und kolonialisieren vielleicht das Weltall. Wir versuchen weitere Energieumwandlungen zu bekommen. Deswegen haben die Bitcoiner auch dieses Meme unendlich durch 21 Millionen, weil man überall hin, wo Menschen expandieren, eigentlich diesen Wirtschaftsraum Bitcoin drauf ausdehnt. Und das zeigt auch, warum es theoretisch unendliches Wachstum für Bitcoin gibt, solange die Menschheit weiter wächst. Wenn sie sich für Bitcoin als Geld entscheiden sollte, was ich überhaupt nicht erzwingen würde übrigens, sondern als freiwillige Wahl.
Das ist aber gnädig, Herr Ria, das ist aber gnädig.
es würden unendlich lange alle immer weiter reicher werden. Und das ist eine Vorstellung, die gar nicht so abwegig ist.
Reicher werden ist übrigens falsch. Reicher werden ist ja nur in der Logik, mein Geld auf dem Konto bleibt gleich, aber die Preise in der Wirtschaft fallen. Deswegen kann man sich von diesem Geld mehr kaufen. Das stimmt, aber es heißt nicht, dass wir real, materiell reicher werden. Denn wenn Preise fallen, Massenarbeitslosigkeit, Investitionen nicht mehr getätigt werden, weniger produziert wird, dann gibt es nun mal weniger zu verteilen. Und in dem Moment, wo man das Geld dann ausgibt, trifft es auf geringe Produktionskapazität. Und das heißt natürlich, die Preise steigen, explodieren dann. In diesem hypothetischen Fall, wo Leute das Geld dann ausgeben. Den gibt es aber nicht, weil es ja nicht diesen Moment gibt, wo jetzt alle plötzlich die Kohle wieder raushauen. Denn wenn die Logik ist, die Preise fallen, dann versuchen ja alle immer weiter zu sparen und aus dieser Spirale auszubrechen. Da bräuchte es dann beispielsweise einen Staat oder sonst noch was, der dann massiv da Impulse setzt. Die ganze Theorie macht keinen Sinn. Die macht uns materiell ärmer. Man kann nur davor warnen. So eine Bitcoin-Welt wäre wirklich fürchterlich. Man kann es nicht anders sagen. Gott behüte, dass das eintrifft. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann verlinke ich euch das natürlich unter diesem Video. Wir haben jetzt eine Stunde 18 bis zum Ende geguckt. Am Anfang ging es noch ein bisschen um Inflation und MMT und sowas. Die Debattenführung war aber genau gleich seitens Roman. Historische Beispiele, Römer und Ägypter, lange Zeithorizonte, Korrelation als Kausalität ausgegeben. Es war sehr belastend. Ja, jetzt möchte ich euch nochmal hinweisen auf das Makroskop-Magazin und meinen Artikel. Nachdem wir so viel über Deflation gesprochen haben, lasst uns mal lieber über Inflation sprechen. Nach 3 Jahren ist die Inflation wieder da, wo sie sein soll. Ein Grund zum Feiern, nicht so schnell, habe ich dort aufgeschrieben. Hier gibt es jede Woche neue Artikel. Checkt das gerne aus. Ein Wirtschaftsmagazin in Traditionslinie des Keynesianismus, recht MMT-nah. Schaut da einfach mal rein, ob das was für euch ist. Ich freue mich, wenn ihr am Freitag um 16 Uhr wieder einschaltet. Ab sofort, ich hatte es schon im letzten Video gesagt, kommt immer ein bisschen Struktur in den Bums rein. Und dienstags, freitags und sonntags jeweils um 16 Uhr gibt es neue Videos. Könnt ihr euch also einplanen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wer sich was ganz Verrücktes antun will, soll mal die Kommentare unter dem Original lesen von den ganzen Bitcoin-Bros. Da werde ich durch den Kakao gezogen und beleidigt bis zum Gehen nicht mehr. Nicht, dass mir das was ausmachen würde. Aber es ist lustig, dass da einfach 0,0 sachliche Argumente kommen, sondern nur Zuschreibungen und Beleidigungen. Ein Trauerspiel. Naja, die Bitcoin-Bros, so sind sie eben. Was soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao.